Podcast. Hallöchen, hallöchen, hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer etwas flotteren Folge heute aufgrund der schon weit fortgeschrittenen Woche. Montagsspiele, die bringt es halt so ein bisschen mit sich, ne?
Ja.
Wenn ich dann auch noch zum Hans Zimmer will, ne, dann wird es halt richtig kritisch die Woche.
Aber ja, gut. Das ist alles schwierig.
Dennoch begrüße ich heute auf Donnerstag noch schnell neben mir den Lukas. Hallo.
Hallo.
Und wir werden heute schnell darüber reden, was das denn wieder für ein erbärmliches Spiel am Montag war. Also nicht von uns, sondern von Duisburg.
Ach so.
Das muss man vielleicht auch schon mal so festhalten.
Ja, kurz bevor wir aus dem Spiel kommen, gleich doch mal aufgrund des Zeitbedrängnisses besprechen wir die Frauen heute nicht. Wir besprechen die Frauen dafür beim nächsten Mal etwas ausführlicher.
In doppelter Form.
In doppelter Form und auch zuallererst.
Ne? Und dann also auch erst das alte Spiel der Frauen, dann das neue Spiel der Frauen hinterher.
Genau, das und dann die Männer. Richtig, genau. Kommen wir dann direkt zum ja, Spiel. Also alles, was vor dem Spiel war, war eigentlich schon fast
genau, die pure Hiobsbotschaft. Ne? 8 Corona-Fälle beim Verein. Ja, Junge, ja, schon gefragt, wer kann denn da wohl auf dem Platz? Ich meine, das Spiel selbst hat es ja dann nicht besser für uns gemacht für dieses Wochenende, aber da kommen wir gleich
noch drauf. Ja, echt verrückt.
Dann hat sich auch noch unser guter Torwart im Training verletzt. Und zwar so, gute Besserung über Erich, dass er halt diese Saison nicht mehr spielen wird.
Nee, 4 Monate Pause,
ja. Deswegen hoffe ich. Aber OP okay, schon hinter sich, schon gut überstanden. Wie gesagt, nochmal gute Besserung, aber ja. Hasi Haßmann hat einen guten Job gemacht an dem Tag, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, dann gab es noch ein Sondertrikot.
Richtig geil. Wo kriege ich das?
Wird versteigert.
Versteigert, hieß
es
ja.
Irgendwann
für. Also kriege ich das gar nicht.
Ja, schwierig wahrscheinlich, das zu kriegen, genau.
Es sei denn, ich kann die Nieren bezahlen.
Ja, und auch die Banden waren öfter mal in Ukraine-Farben eingefärbt und auch mit Anti-Kriegs- und Pro-Frieden-Sprüchen.
Ja, im Prinzip haben alle gezeigt. Sponsoren da irgendwie fast mitgemacht.
Ne? Ja, fand ich sehr cool, ja. Und der Mittelkreis war auch noch als Peace-Zeichen.
Das fand ich auch richtig cool. Ich hoffe, das bleibt auch.
Anti-Kriegslieder wurden ja auch beim Einmarsch gespielt und beim Einmarsch, das ist auch wieder ein falsches Wort, beim Einlauf und halt vorher auch, glaube ich, da waren auch ein paar Friedenslieder, sehr cool. Und ein Spruch war auch noch auf der LED-Wand, ich weiß ihn aber gerade nicht mehr, weil da waren wir, glaube ich, noch nicht im Stadion. Gut, kommen wir zum Spiel. 7 Änderungen an der Zahl, also Haßmann musste und durfte rein für Erik, Hämlein für Ballmert, Egra wieder dabei für Blacher, Tankulic für Bäre, Jaskaczewski für Bünning, Feigenspahn für Fiedel und Ritschi für Krüger.
Junge, 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 Junge.
Also nicht alles logischerweise positionsgetreu, deswegen musste man auch ein bisschen ummodeln. Ich habe da versucht, oder ich habe daraus ein 3-2-2-3 erkannt. Also auch die letzte Dreierkette im Sturm war sehr interessant. Also Tankulic, der meistens im Sturmzentrum zu finden war, und Ritschi auf Außen war echt sehr, sehr über.
Hat mir richtig gut gefallen, ehrlich gesagt, weil er so ein bisschen mehr Action
zum
im
Teil.
Spiel hatte.
Ja,
ja, gut, letzten Endes zum Zug ist er halt wieder nicht gekommen. Nee. Das muss man negativ festhalten. Aber ich glaube, dass ihm das ganz gut zu Gericht steht, wenn er so ein bisschen mehr ins Spiel eingebunden ist, als dass er vorne einfach nur der Nehmer ist.
Ja, glaube ich auch, weil da habe ich auch so das Gefühl, dass wir offensiv gefährlicher sind, wenn wir Tanko jetzt vorne reinstellen. Das hat man ja früher auch, haben wir bestimmt auch öfter mal kritisiert, dass wir sagen, da ist ja so ein bisschen, ja, Perlen vor die Säue so ein bisschen, aber gefühlt macht das einen guten Eindruck. Also zu richtig krassen Torschauen in das Spiel raus hat es zwar leider immer noch nicht geführt, aber es sah alles insgesamt doch schon deutlich besser
aus. Ich glaube, was uns jetzt da vorne wirklich helfen kann, also Ritschi ist halt, wenn er den Ball bekommt, halt in der Anfangsbewegung relativ schwerläufig, also langsam. Er kommt erst schwierig in Trab, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, so ein kleiner, pfiffiger, wendiger Tanku, der kann halt schneller nochmal den letzten Gegner ausspielen und dann den Ball ins Tor bringen, als das vielleicht im Augenblick mit Ritschi möglich ist, alleine, weil uns die Gegner im Augenblick zu gut analysieren, würde ich behaupten.
Ja.
Weil unser altes Spiel im Prinzip komplett aufgebrochen haben und das funktioniert so nicht mehr.
Ja, richtig. Aber dann kannst du natürlich über Ritschis Seite dann ein Konterspiel nicht mehr machen. Da müsste man natürlich dann sofort wieder umstellen. Also sehr, sehr, sehr schnell im Spiel muss man dann darauf reagieren. Das ist natürlich auch schwierig, wie es jetzt gegen Magdeburg sein wird und kann. Und
ja, wir werden ja spielen. Danke, Magdeburg.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn der SV Meppen ein Spiel auf ein Datum legen will, wo wir eigentlich ein Pokalspiel haben, da frage ich mich auch, what the fuck?
Ja, irgendwas stimmt da vorne und hinten.
Nee, alles Quatsch. Deswegen, also, dass wir spielen, das ist eigentlich nur richtig, meiner Meinung nach, dass Magdeburg das nicht verlegen möchte, auch verständlich, wenn die halt einen Tag vorher ein Pokalspiel haben, das muss man ja dann auch mal so sehen, dass das...
Das ist ja auch nicht alles.
Ja.
Natürlich spielt da mit rein, dass sie wissen, was für eine geschwächte
Mannschaft haben. Das kommt natürlich auch dazu. Frage. Würden wir aber genauso machen,
sind
wir
ganz sicher.
Keine Frage.
Deswegen. Also deswegen war jetzt auch kein zu großer Angriff, aber
ja.
Danke Magdeburg.
kommen wir zum Spiel. Also Meppen hat, man hat gemerkt, in der Mannschaft ist irgendwas passiert. Also man hat
unseren letzten Podcast gehört.
Genau. Ja, genau, und unseren letzten Podcast gehört, hat sich dann eben schnell Corona geholt, damit das auch alles geht. Hat dann, also
den Scheiß meine ich mit, ich bleib zu Hause.
Ja, genau. Muss ich mir nicht kritisieren lassen. Ja, aber so eine gewisse Lustlosigkeit, die alten Spiele so ein bisschen ausgestrahlt haben, die war jetzt von Anfang an nicht mehr zu spüren. Man war sofort giftig in der Offensive. Allerdings auch sehr harmlos. Ich sag mal, die erste Viertelstunde konntest du eigentlich wegwerfen.
Ja, das stimmt. Also man hat schon gemerkt, man hat viel um den Ball gerungen und ist schon bemüht gewesen, halt irgendwie Aktionen draus zu kreieren, ist aber dann im zweiten Drittel meistens irgendwie gescheitert und das war es eigentlich. Und
man hat es eigentlich auch in fast jede Aktion auch geschafft, das Publikum mitzunehmen. Also genau, es gab
das
keine...
ist eigentlich noch viel wichtiger. Also so hat man sich das, was, also in der Zeitung stand ja auch, wir brauchen euch jetzt zu 100%. Am liebsten hätte ich einen Kommentar in die Zeitung runtergeschrieben mit Kugelschreiber. Ja, wir jetzt brauchen euch zu 100%.
Ja, stimmt. Ihr, wir 100% war ja der Spruch vor dem Spiel, genau. Ja, man muss aber auch sagen, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der uns das halt auch sehr leicht gemacht hat. Die Duisburger waren relativ schwach im Spiel. Also sowohl mit zweimal mehr als auch ebenbürtig.
Da fällt er eher, das ist das Schlimmste eigentlich.
Ja. Die erste gute Chance hatte auch der Duisburg gleich, mit abgefälschten Ball an den Pfosten. Das war schon, erster Schockmoment. Da hatten wir uns schon wieder gedacht, jo, alles klar, unser guter Kumpel, das Aluminium ist wieder da.
Der 12.
Einmal ist auf dem Platz. War einmal böse zu uns, war dann auch mal mehrmals gut zu uns.
Ja, und in den letzten Wochen viel. Ja. Ich meine, gut, wir haben halt letzte Woche auch keine Punkte geholt, aber wir hätten auch eine noch wesentlich schlechtere Tordifferenz ohne den Alu-Pfosten.
Richtig. Ja, ab der 17. Minute, habe ich so mir so aufgeschrieben, begann unsere Druckphase. Mhm. Auch natürlich mal mehr, mal weniger gut, aber halt dieses, wie die Mannschaft das Publikum mitnimmt, dieses gute Zweikampfverhalten und auch ein gutes Kurzpassspiel, das, was ja die letzten Wochen einfach weg war.
Ich habe mich ja auch zwischendrin hinreißen lassen zur Aussage, was ist denn hier los? Seit wann kommen Pässe an?
Ja, genau. Ja, genau. Und Fehlpassquote war auch deutlich geringer. Das war, also es gab natürlich einen oder anderen, kannst ja nie ganz verhindern, das ist logisch. Also du spielst gar keine Pässe. Aber nee, das hat eigentlich gut funktioniert. Eigentlich so die ganze erste Halbzeit, selbst nach der roten Karte von Egerer. Zu Egerer sei dazu gesagt, war für mich, glaube ich, der stärkste Mann auf dem Platz bis zu seinem Platzverweis. Muss man wirklich sagen, dass der aus seiner Verletzung echt sehr, sehr stark zurückgekommen ist, hat Führung übernommen, hat gutes Aufbauspiel betrieben, war immer anspielbar, hat eigentlich bis auf die eine Situation, wo das auf jeden Fall nicht seine Schuld war mit der roten Karte, gut gehandelt und ist jetzt schade, dass er zwei Spiele Sperre absitzen muss. Ja. Bitte. Hast du gerade von Anfang an gespielt und was kommt gerade aus Verletzung raus? Hast du
wieder gebracht,
gut, ne? Genau, direkt Verletzung, genau. Gute Leistung und dann musst du direkt wieder raus. Ja, echt schade.
Aber dann hat er auf jeden Fall 110%, wenn er in 3 Wochen wieder da ist.
Hoffe ich. Ja. Was aber wieder sehr auffällig war und sehr auffällig schwach war, waren die unfassbar schlechten Standards wieder mal. Also es wird
11 Ecken haben wir gehabt, ne?
11 Ecken, ja, nach 30 Minuten auch gefühlt. Also ja. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Wir hatten in der zweiten mit Sicherheit keinen. Oder vielleicht nur noch 2 Ecken in der zweiten Halbzeit oder so. Aber erste
Halbzeit. Hätte auch keiner mehr schießen können.
Also. Nee, irgendwann hatten wir keinen mehr. Nee, aber es ist echt, echt unfassbar, dass aus so vielen Chancen, da muss einfach ein Tor abfallen. Wir müssen eigentlich bis zur roten Karte schon mindestens 1 oder 2 Tore gemacht haben. Wenn du so viele, so unfassbar viele Ecken hast, da muss einfach was abfallen.
Von 11 Ecken
kann nicht wahr sein.
Ja. Da war ja halt nicht mal wirklich was Zwingendes dabei, das muss man einfach mal so sagen.
Wenig.
Ja, wenn man jetzt sagen kann, okay, da ist ein 100%iger vergeben worden oder so, das war einfach ja nicht der Fall.
Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir das Spiel mit 11 Mann zu Ende gespielt hätten, wäre, also wahrscheinlich nicht
über
Ecke, wäre aber auf jeden Fall die eine oder andere gute Torchance aus dem Spiel heraus entstanden. Deswegen, man kann das jetzt kritisieren, dass wir wieder nur ein Tor gemacht haben nach Elfmeter in dem Fall, also kein Tor, was wir uns selbst herausgespielt haben und auch nur ein Tor. Ich glaube aber, dass die Offensive stark genug wäre. Wir hatten ja auch eine gut herausgespielte Chance, die dann an einem Duisburger Fuß geendet ist und nicht am Tor oder auf dem Tor oder am Torwart oder so. Deswegen, das würde ich aber dann in dem Fall noch als gute Chance auf jeden Fall durchgehen lassen, weil das sah einfach von vorne bis hinten sehr rund aus. Das kann man halt zu den Standards halt nicht sagen. Und deswegen, ist das eigentlich ein Punkt, den man trainieren könnte? Weil wenn immer, ich sag mal, wenn der lange Ball in den Strafraum nicht funktioniert oder die Standardflanke, sag ich jetzt mal, dann probierst du das doch mal mit dem kurzen Ball, dann probierst du das vielleicht mal so, wenn du sagst, okay, ich spiele den Ball flach hinter den 16er oder so in den Rücken der Abwehr. Irgendwas muss man da machen. Oder dann schießt halt mal jemand anders. Also gut, das hat ja Dombrovka in der Ecke geschlagen, Hämlein, Tankulic, alles nicht so geklappt. Aber dann musst du halt einfach Variationen da reinbringen. Wenn Plan A nicht funktioniert, musst du mit dem Plan B kommen. Das ist halt einfach so. Das sagen wir ja auch immer wieder eigentlich über unser Spiel, aber jetzt müssen wir es auch mal wieder über die Standards sagen. Weil das ist zwar echt viel besser geworden in diesem Spiel, aber alte Probleme tragen wir halt immer noch mit uns rum. Und die Probleme verhindern halt, dass wir Punkte mitnehmen. Gut, in diesem Spiel war es eher...
Ich wollte gerade sagen, an diesem Spiel haben uns zwei rote Karten dazu gebracht, dass wir keine Punkte mitgenommen haben. Da bin ich sehr von überzeugt, ehrlich gesagt.
Ja, kommen wir zur ersten roten Karte, würde ich sagen.
Das klingt auch schlimm. Kommen wir zur ersten roten Karte.
Florian Egerer nach Notbremse und einer miserablen Abwehraktion von Putti. Das muss man einfacher sagen, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum diese rote Karte gezogen werden musste. Oder dieses Foul. Ja gut, es war eine rote Karte. Ob es eine rote Karte war, werde ich gleich auch noch was zu sagen. Für mich... Putti, der so kreuzt zu, wer war das, wen hat er nochmal rot gezogen, ich glaube Bakir war es, glaube ich, wo er gekreuzt hat und ihm dann ja den Ball einfach nicht wegnehmen konnte. Also er hat gekreuzt, hat seinen Raum komplett aufgemacht, Bakir hatte freie Fahrt und ja, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat, ob er dann irgendwie einen Schritt zu schnell war, das nicht eingerechnet hat, dass Bakir dann da nicht hinterher oder dass Bakir dann einen Schritt zurücksteht noch oder so. Jedenfalls muss man sich mal angucken, sieht sehr verrückt aus, wie er das so gemacht hat. Und war halt so der Punkt, warum Egerer halt die rote Karte ziehen musste, oder zumindest das Trikot vom Gegner. Es gab dann halt rot und da haben wir uns alle überlegt, wie kann das rot sein?
Ich habe das ja deine Diskussion noch gegeben. Ich habe die Aktion gesehen, und, boah, Alter, krass, hoffentlich gibt das kein Rot. Das war halt der Gedanke, den ich hatte, als ich es gesehen habe.
Ja.
Aber im Zweifelsfall überlasse ich da halt auch dir deine Analyse, weil du da bist einfach mehr Firmen, was sowas angeht. Deswegen habe ich an der Stelle mich im Stadion auch nicht geäußert. Ja. Aber mein erster Gedanke war, oh, krass.
Okay. Interessant, dass du das im Stadion denkst, dass du da nicht widersprechen möchtest, wenn ich mich aufrege. Im Stadion bin ich ja doch immer noch emotionaler als rationaler.
Ja, eben.
Ja, jedenfalls fand ich und finde es ehrlich gesagt immer noch, dass ein Hämlein, der ja letzter Mann war, rote Karte, oder eine rote Karte für Notbremse heißt ja, verhindern einer klaren Torchance oder halt letzter Mann. Ne? Sind halt so, geht ja beides normalerweise Hand in Hand. Aber in diesem Fall muss man das ja getrennt sehen, weil der Schiri wird argumentieren, ja, Hämlein war ja noch 5 Meter weg, der hätte niemals eingreifen können. Ja, gut, kann man sagen, ja, deswegen hat er rot gegeben. Das kann man so hinnehmen, muss man so hinnehmen. Finde ich jetzt nicht richtig, weil gerade in so einer frühen Situation so entscheidend ein Spiel einzugreifen, das ist ja eigentlich eine 50-50-Entscheidung. Mhm. Und dann diese 50-50-Entscheidung gegen uns zu treffen, wenn das eine klare rote Karte gewesen wäre, Gudas rote Karte würde ich jetzt eher als klare rote Karte sehen, zum Beispiel. Aber in dem Fall halt eine 50-50-Entscheidung gegen uns zu treffen, ist schon heftig, wenn die so spielentscheidend ist.
Ja.
Gut, der Schiri wird sagen, ist eine 100%-Entscheidung und alle Schiedsrichter, so, die das analysiert haben, stimmen ihm natürlich auch zu. Ist klar, in der Sippe hält man natürlich zusammen bei 50-50-Entscheidungen, ist das klar, dass man dann zusammenhält und sagt, der hat alles richtig gemacht, perfekte Entscheidung, super und so. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, das ist ja... Vielleicht ist das aus neutraler Sicht auch anders, als wie ich das sehe. Aber meiner Meinung nach ist das eine 50-50-Entscheidung, die er gegen uns getroffen hat. Und das finde ich in so einer Situation, in so einer entscheidenden Situation, ja, skandalös ist das falsche Wort, aber zu krass, sagen wir es wieder so. Ja, war dann halt der erste Aufreger und er hatte die Schieberrufe schon für sich, ist klar. Was man danach noch sehen muss, ist, glaube ich, es war 1 oder 2 Minuten später, Haßmann im 1-gegen-1, überragend. Klar, ne? Also das wäre natürlich so bitter gewesen, dann holt er eine rote Karte und dann ein paar Minuten später das 0-1, das wäre natürlich sehr bitter gewesen.
Aber eingeschenkt,
ja. Haßmann, wirklich überragender Typ. Also ich freue mich wirklich, dass wir so einen starken Ersatzmann haben jetzt, wo halt Erik verletzt ist. Also da muss man
die neue sagen, Nummer 1 erstmal.
Ne? Genau, erstmal die neue Nummer 1 und man muss sich halt keine Sorgen machen, dass er ein Tor ist. Es ist ja manchmal so, wenn jetzt Manuel Neuer ausfällt bei Bayern, ne, da hast du halt einen Sven Ulreich, da wirst du sagen, puh, ist halt schon ein heftiger Leistungsabfall, den du da hast. Den hast du beim Meppen jetzt halt einfach nicht.
Ja, ich glaube, das, was Erik mit seiner Erfahrung und mit seiner Taktik vielleicht so inne hat. Das macht Hasi dann dadurch wieder wett, dass er so ein bisschen agiler, ein bisschen flippiger ist und kann das dann ganz gut ausgleichen, sodass wir halt zwei relativ gleich starke Torwächter haben.
Torwächter.
Ich bin für Torwacht eigentlich. Torwächter.
Torwacht. Torwacht, das gibt es zwischen bei Green Lantern oder so. Ja, was Haßmann auch besser macht als Erik, habe ich so das Gefühl, es ist jetzt nach einem Spiel natürlich schwer zu sagen, aber ich habe so das Gefühl, dass er besser anspielbar ist. Ich glaube, dass man da am Anfang noch ein bisschen Sorge hatte, dass man den Pass zurück eher nicht gemacht hat, weil Haßmann neuer Torwart, noch ein bisschen oder deutlich jünger als Erik, dann halt logischerweise auch nicht so erfahren. Aber ich glaube, der ist am Ball auch noch ein bisschen stärker als Erik. Und auf der Linie würde ich Erik vielleicht noch ein bisschen stärker einsetzen. Im 1 gegen 1 sieht man aber halt auch so Vergleiche, dass, wie er ist, dass er seinen Körper immer so breit macht, dass er halt den Winkel verkürzt. Das macht er genauso gut wie Erik, würde ich sagen. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass wir ihn haben im Moment. Ja, kommen wir zum Handelfmeter. Der war ja auch kurz danach, also war ja in der 45. Minute. Klares Handspiel. Er hatte den Arm sehr weit oben. Ja. Zwar kurze Distanz, aber
Hand ist Hand.
Genau. Ja. Meiner Meinung nach, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist auch eine 50-50 Entscheidung, weil er das so aus der Bewegung rausmacht. Mag sein, weiß ich nicht. Handspielregelungen finde ich sowieso immer schwierig. Die ändern sich ja gefühlt alle paar Wochen. Aber er hatte den Arm so weit oben, dass man da eigentlich, ja,
das war keine natürliche Bewegung.
Nee, genau. Ja, da muss man Tangulic nochmal eben loben und auch noch tadeln. Also der Elfmeter war, ja, gut geschossen war er nicht. Er war in die Mitte geschossen, aber Torwart verladen, das ist schon in Ordnung.
Sauber
Tor drin. Ist Tor.
Mehr müssen wir nicht wissen.
Und genau. vor der gegnerischen Kurve jubeln, das macht man nicht. Das geht einfach nicht.
Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
Ja, doch,
ich habe das gelesen von deinen Notizen und habe das gar nicht gesehen.
Ja, krass. Doch, das ist mir auch sofort aufgefallen. Ja. Das kann nicht wahr sein. Warum auch? Ich meine, wenn er von denen die ganze Zeit beleidigt wird oder so, dann macht man das trotzdem einfach nicht. Das ist einfach so eine Sache, das ist unsportlich. Das lässt man einfach sein.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, echt, echt bitter. Aber gut.
Na, dann war Halbzeitpause. Und dann ging es direkt wieder
schnell weiter. Es war genau die gleiche Minute, wo wir gegen Saarbrücken ein Gegentor gekriegt haben, ein Spiel vorher. In der 48. Minute, das ist halt auch so ein Ding, ne? Du bist froh, dass du dann 1-0 führst mit der roten Karte, gehst dann halt so in die Halbzeit und denkst dir so, okay, ist jetzt auch noch die Frage, was machst du? Versuchst du vielleicht noch nach vorne zu spielen mit einem 1-0 im Rücken oder wahrscheinlich natürlich auf deine Konter, klar, aber wie agierst du offensiv? Und dann kriegst du halt direkt einen vor den Bug quasi und auch wieder so ein Ding, was so ein bisschen den SV Meppen 2022 auch wohl auszeichnet. Also das frühe Gegentor erstmal und das zweite halt ein langer Ball, wo drei Leute vor Haßmann quasi völlig frei stehen und alle gehen zum Kopfball hin, keiner trifft den Ball und dann geht er halt ins Tor. Da kann Hasi absolut nichts machen, weil wenn er dann die Ecke aufmacht, dann kommt da einer ran, weil ganz ehrlich, wenn da drei Leute hinspringen, dann gehst du ja davon aus, dass einer den wohl trifft. Dann musst du halt dich orientieren zu allen Möglichkeiten und dann geht er halt über die Köpfe von allen weg und dann geht er halt lang ins lange Eck.
Halt auch vielleicht für den, der halt nicht jede Woche im Tor steht, auch noch ein bisschen überfordernde Situation
einfach. Ja, klar.
Das muss man eben auch mal zugutehalten. Also da sage ich jetzt auch nicht den Fehler bei Hasi auf jeden Fall. Nee,
absolut nicht, weil was soll er machen? Gerade er ist ja noch hingesprungen und kam halt nicht mehr ran. Aber wieso kommt er erstmal so frei zum Schuss? Und wieso schafft es dann halt keiner, irgendwie in der Mitte zu sein bei den drei Leuten und da irgendwie noch seinen Kopf hinzuhalten oder wie auch immer? Das ist ja wieder so ein Ding. Ich meine, wir haben jetzt ja mit Dreierkette gespielt, die mir insgesamt eigentlich ganz gut gefallen hat. Hämlein auf außen, auf rechts, Putti in der Mitte, ein bisschen überfordert,
hatte ich so das Gefühl. Das, was wir über Hämlein vor einer Weile mal kritisiert haben, was er weit abgestellt hatte, in den letzten Wochen schleicht sich sein Schauspieltum wieder stark ein für dich. Also ich fand es unerträglich schon fast am Montag. Also so oft, wie er sich da hingelegt hat, das ist auch eine Unverschämtheit, alter Falter.
Hat aber auch nicht einstecken müssen, muss man dazu aber auch sagen.
Keine Frage, aber das, was er daraus macht, ist halt auch, das sieht aus, als hätte man ihm das Sprunggelenk gebrochen, weißt du? Also das muss ein bisschen runtergestellt werden, weil irgendwie die Schiris, die springen halt nicht drauf an. Ich weiß nicht, ob er das noch nicht gemerkt hat, aber wir haben es gemerkt. Die Schiris wollen das nicht sehen, die wissen, dass das eine Show ist.
Ja.
Und wenn du dann wirklich mal was hast, dann bist du am Arsch.
Ja, ich meine, er hatte eine gelbe Karte rausgeholt, in Anführungsstrichen, die auch richtig war, wo ihm gegen die Wade gesprungen wurde.
Ich sagen, da war aber auch wirklich was.
Da war was, ja, klar. Aber das Problem ist meistens immer, wenn er dann auf dem Boden liegt und sich beschwert, das ist halt immer echt schwierig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
vor allem, wenn er erst brüllt und sich alles hält, dann sieht, dass der Schiri weiterläuft und innerhalb von 3 Sekunden auf dem Bein ist und dann wieder losläuft. Ne?
Ja, aber wir haben Ballmatt ja nicht mehr, der wahrscheinlich an Corona erkrankt ist, den haben wir nicht mehr, der ist ja sonst für sowas zuständig.
Ja.
Aber natürlich soll das auch nicht sein.
Das war aber eine aufsteigende Kurve jetzt in den letzten Wochen von Hebenlein zu sehen, dass das wieder deutlich mehr wurde. Das muss wieder deutlich weniger
werden. Das kann wohl sein. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch deiner Meinung. Ja, dann Guda. Also eine Szene, die im Stadion niemand verstanden hat. Also nicht, was Guda gemacht hat, sondern was der Schiri gemacht hat. Guda grätscht halt ins Sprunggelenk von Knoll, der auch raus musste. Auch als ich es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt habe, man sieht es nur in einer Einstellung, aber in der sieht man es wohl, dass er halt mit offener Sohle das Sprunggelenk trifft. Mhm. Von daher kann ich da eine rote Karte auf jeden Fall verstehen. Und da muss man auch sagen, da hat der Schiri alles halbrichtig gemacht. Also ich wollte gerade sagen, das war eher schon eine hundertprozentige rote Karte. Trotzdem meine ich damit, weil er hat irgendwie Vorteil laufen lassen und hat dann das abgefilmt und hat dann sofort rot gezeigt und dann so, man wusste halt nicht, warum gibt er da, muss er eigentlich sofort rot zeigen, damit es halt nicht irgendwie so irritierend ist für alle, für Zuschauer, für Spieler auf Platz, war dann auch für Verantwortliche. Ich
war richtig schockiert, als der rote
Pappkarton rauskam. Ja, da kam irgendwie so ein Duisburger an und kam da so rangelaufen. Ich habe gedacht, der kriegt rot, weil er irgendwie aus Schiefeld gerannt ist, weil warum auch immer, es war ja ordentlich Hitz. Man muss ja auch sagen, durch diese frühe rote Karte, ist jetzt egal, wer daran die Schuld trägt, kann man genauso gut dem SV Meppen und dem SV Meppen ankreiden. Durch diese erste rote Karte war halt so unfassbar viel Feuer drin. Es gab ja auch noch eine Szene, wo Dombrovka zum Ball grätscht und dann irgendwie fast den Spieler mit beiden Beinen trifft und so weiter. Das war ja halt alles durch diese unfassbare, ja, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, Überreaktion im Spiel.
Ja.
Also, ne? Das war schon heftig. Also. Ja, wie gesagt, da kann man auch den SV Meppen für kritisieren halt insgesamt. Deswegen will ich da jetzt nicht auf den Schiri weiter einhauen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Diese rote Karte war klar, die kann man auf jeden Fall so geben. War halt im Stadion echt nicht zu erkennen. Da habe ich nur gedacht, okay, gibt jetzt Geld für Guda, ganz klar. Und dann, da war mal die rote Karte raus, ist man halt sehr irritiert. Aber ja, kann man sich nicht beschweren im Nachhinein. Ja, und dann war es natürlich schon heftig. Mit zwei Mann weniger. Jetzt gegen, Duisburg, muss man dazu sagen.
8 Spieler mit Corona, ein verletzter Torwart, 2 mit Rot gesperrt.
Ja. Und dazu noch die Verletzten, die du sowieso schon hast.
Die haben hoffentlich nur ein Großraumtaxi gemietet, wenn sie nach
Magdeburg fahren,
weil mehr brauchen sie nicht mehr mit der Mannschaft. Ja.
Wahnsinn. Knoll sei dazu gesagt, musste halt, sein Sprunggelenk wurde ja auch schon getaped mit einem Eisbeutel auch, ist dann runtergehumpelt. Und soll wohl nicht so schlimm sein. Die erste Untersuchung am Dienstag ergab, er kann vielleicht Sonntag schon wieder spielen. Also ja, so schlimm ist es dann nicht gewesen. Also,
Gott sei Dank, Sprunggelenk ist eine beschissene Sache.
Ja, absolut. Deswegen, rote Karte kann man halt, wie gesagt, muss man fast in dem Fall dann geben. Ne? Offene Sohle hat die Verletzung billig in den Kauf genommen, kann man sagen. Das ist ja das, was ein grobes Foul ausmacht. Und eine rote Karte dann rechtfertigt. Und von daher kann ich nur sagen, ja, ist in Ordnung. Gut. Dann war halt aber klar, okay, dieses 1-1, da werden wir werden dieses Spiel nicht mehr als Sieger rausgehen. Wie ich vorhin gerade sagen, selbst gegen dieses Duisburg, also die haben auch wirklich scheiße gespielt, muss man einfach sagen. Also das hat mich so ein bisschen drunter gezogen. Ich war erst nach der Leistung halt, war ich halt stolz auf die Mannschaft. Ich war danach aber halt irgendwie so unfassbar down die nächsten Tage. Also heute geht es wieder einigermaßen, aber Dienstag und Mittwoch war ich halt recht down, weil ich dann halt schon gedacht habe, boah, eigentlich wären das so 3 easy Punkte gewesen gegen so einen Gegner. Und dann stehst du da mit leeren Händen da und hinterher fragt natürlich wieder keiner, wie war die Leistung und so weiter. Ist ja auch logisch, es geht ja nur um die Punkte und so. Und deswegen war ich heftig runtergezogen, so die Tage danach. Aber ja, mal gucken jetzt gegen Magdeburg. Aber ja, kommen wir erstmal zum Spiel nochmal. So, dann gab es die ersten Auswechslungen in der 61. Minute.
Also, der Sheriff kam ja nicht mal wieder rein.
Ja, also die rote Karte war in der 53. Minute. Mhm. Genau, der Sheriff kam wieder rein und Pio kam wieder rein. Für Feige und zu guter Paso.
Das ist ja Drama, ja, fast nicht erkannt.
Pio mit seiner neuen Frise, ja, ne? Also, ja. Das ist so, er hat die Frisur, wir haben zwar den Rama verloren, wir haben die Frise aber behalten. Ja, also.
Schlechter Vertrag.
Ja. Muss aber sagen, Pio hat ein gutes Spiel gemacht.
Definitiv.
Hat mir auch gefallen. Und ich glaube auch, dass er halt jetzt, ja, also davon profitiert natürlich, dass so viele, ja, startet, muss ja eigentlich. Ist ja halt die Frage. Wir haben ja noch Ole Kuiper. Aber der ist ja gar nicht zum Einsatz gekommen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es für ihn länger als eine Halbzeit oder so reicht. Ja,
oder eine Viertelzeit.
Ja, also halt vielleicht mal für ein bisschen. Ja. Je nach Spiel natürlich, aber dass er halt mal wieder ein bisschen reinkommt, weil hätte er sonst gesagt, dann gehst du dir auf Nummer sicher und setzt ihn gar nicht ein. Nächste Saison ist wichtiger, aber im Moment haben wir halt niemand anders. Das ist halt so, da muss er halt ran. Außer er ist natürlich nicht fit, also gar nicht fit und kann gar nicht. Dann soll man natürlich nicht irgendwie ein Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen. Aber ja, muss man mal gucken. Pio, aber wie gesagt, gut gefallen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass er dann vielleicht von dieser Situation profitiert und halt auch...
Ja, vielleicht mal wieder ordentliche Leistung zeigt.
Ordentliche Leistung zeigt, genau. Also jetzt gibt es ja keine Ausreden. Er muss jetzt rein. Er hat ja auch mal im Interview gesagt, dass er fit ist. Also vor seinen Verletzungen, logischerweise schon ein bisschen länger her, dass er fit ist und der Mannschaft helfen kann, wenn er topfit ist und so weiter. Und das kann er jetzt gerne zeigen. Ja, dann, warte mal,
wo war ich? Wie wir schon gesagt haben, Hasi konnte sich häufiger auszeichnen durch bockstarke Aktionen. Also ohne ihn im Tor wäre es halt auch noch echt ganz, ganz viel schlimmer ausgegangen. Das kann man ruhig so sagen, auch wenn... ich meine, wir waren letztendlich in der Verteidigungsposition und du hast halt auch nichts anderes mehr gemacht. Das ist natürlich auch schon schwerwiegend genug dann an der Stelle gewesen. Aber dafür war Duisburg oftmals einfach nicht zwingend genug.
Nee.
Das muss man sagen. Also die peinlichste Aktion war, glaube ich, wo die vier Duisburger aufs Tor zulaufen, ein Meppner da noch zwischensteht und die kriegen es nicht gebacken. Die kriegen es also beileibe nicht gebacken, auch irgendwie nur torgefährlich zu werden in der Situation.
Das war echt traurig.
Das war wirklich ganz, ganz schlimm und halt auch prägend für das Duisburger Spiel. Die waren halt wirklich auch nicht gut. Das macht es umso schlimmer. Und nochmal mit 11 Mann hätten wir da auf jeden Fall nicht punktlos den Platz verlassen.
Ne, glaube ich auch. Ja, was ich noch sagen wollte, also Haßmann natürlich verdient jedes Lob, was wir geben können. Ich wollte auch nochmal Dombrovka loben, der auf der 6er-Position ja auch eine fremde Position für ihn auch einen Top-Job gemacht hat. Deswegen mussten wir die Abwehr ja so ein bisschen umbauen, weil wir ihn daraus ziehen mussten. Hat mir aber wirklich sehr gut gefallen und ich glaube auch mit dieser Dreierkette, wenn wir es dann halt schaffen, irgendwie das Zentrum wieder etwas zu stärken, na, ist halt die Frage, ob das mit Pio und mit Eger hat ja schon öfter mal Innenverteidiger gespielt, deswegen hat es da vielleicht einigermaßen funktioniert, aber halt auch dieses Gegentor in der 48. Das war halt schon bezeichnend, weil da fehlt halt, ja gut, wir waren ja logischerweise ein Mann weniger. Vielleicht ist die Hoffnung noch da, dass das mit 11 Mann besser hätte verteidigt werden können, dass wir dann halt es schaffen, dann, dass ein Sechser dann sich ein bisschen zurückzieht. Aber ja, Dombrovka richtig gut. Ja, sei dazu gesagt. Was ich auch noch sagen wollte, eine richtig coole Stimmung war dann halt im Stadion, weil jede Defensivaktion wurde ja gefeiert wie eine Meisterschaft. Und das hat sich dann auch auf die Mannschaft positiv ausgewirkt. Genau. Und das war schon cool, wo dann jeder Fehlpass von Duisburg, der ja häufig vorkam, immer so gefeiert wurde, wo jede gelungene Abwehraktion richtig rausgeschrien wurde. Und das hat die Mannschaft gepusht.
Ich will sagen, an unserer 100% Leistung hat es nicht gelegen.
Ja,
genauso wie es aber auch in der Leistung der Mannschaft in dem Fall tatsächlich nicht gelegen hat. Es war halt dann am Ende sehr, sehr unglücklich.
Ja, diese Abwehrschlacht sozusagen, die konnte man einfach nicht durchrauben. Es war sehr, sehr kraftraubend. Es gab keine Entlastung, weil wie auch, du hattest ja vor niemanden mehr so richtig. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an irgendwen. Das ist halt nur Fakt einfach sozusagen. Und deswegen gab es halt in der 80. Minute halt das 1:2. Ja, das war ein guter Spielzug von Duisburg, muss man dazu sagen. Quattwo legt den Ball quer auf Barke, der hat an Haßmann oder Dombrovka, da sah man jetzt nicht ganz so, scheitert. Und Ademi, der dann halt abgestaubt hat. Hat man nochmal kurz versucht, was zu machen. Krüger hat man gebracht und hat tatsächlich auch noch so die ein oder... Ja, war klar, auf jeden Fall. Für Fassbender, der auch komplett auf war.
Ja, und du bringst dann Krüger halt natürlich, weil du auch weißt, ja gut, versuchst du jetzt irgendwie noch den Ausgleich zu machen.
Ja.
Denn du bist ja in der Situation, ob du jetzt 2-1 oder 3-1 verlierst, ist wurscht, wenn dann versuchst du irgendwie noch den Punkt zurückzugraben.
Genau,
ne? Ja. Hat leider ja aber dann nicht geklappt, auch wenn Duisburg einfach auch gegen nur 9 Leute auf dem Platz... Die ganze zweite Halbzeit nicht mehr gut aussah.
Sah absolut nicht gut aus. Und haben ja auch dann in der Form als 2-1 stand, haben sie ja mit Mann und Maus noch verteidigt, was ja auch schon heftig ist. Die haben es ja nicht mehr geschafft irgendwie, oder selten geschafft, dann nochmal irgendwie nach vorne zu kommen. Wie gesagt, ein oder zwei Konter hatten sie, die wurden aber sehr, sehr kläglich ausgespielt. Und einmal hat dann auch Haßmann überragend gehalten. Pio hatte noch den Ausgleich auf dem Fuß. Also ich glaube, wenn er halt, wenn wir jetzt aus einer starken Phase kommen, dann hätte er den wahrscheinlich in den Winkel gehämmert. So ging er leider nur knapp daneben oder drüber. Hämlein in der Nachspielzeit noch auf die Latte geschossen, aber der, ja, klingt jetzt so, als wäre das eine gute Chance gewesen, aber es war einfach eine verunglückte Flanke, die dann halt irgendwie auf der Latte gelandet ist. Das sah schon sehr, sehr witzig aus, hat dann aber trotzdem immer noch mal für Erstaunen gesorgt quasi. Ja, dann war das Spiel halt durch. Also 6 Minuten Nachspielzeit gab es noch. Die ganzen Zuschauer haben gefeiert.
Gefeiert
und gefeuert. Die Mannschaft gefeiert, angefeuert, genau, und alles. Also man konnte die Leistung würdigen, weil ja, es war halt einfach der Kampf, den man hier auch wirklich gezollt hat. Und so kriegst du halt das Publikum hinter dich. Wenn du halt alles gibst, ist es dann auch scheißegal, wie du spielst.
Genauso wie wir das letzte Mal gesagt haben. Wenn wir den vollen Einsatz sehen, dann sind wir auch voll dabei und dann haben wir auch Bock, da halt auch wie jetzt heute wieder drüber zu sprechen.
Ja.
Und nicht so, wie wenn es einfach so aussieht, als würde es keinen interessieren. Das kann man definitiv über dieses Spiel nicht sagen.
Nee.
Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Die haben alles noch irgendwie versucht rauszuboxen, wie es geht. Es hat am Ende nicht sollen sein. Trotzdem bin ich genau wie du halt guter Dinge, was Magdeburg jetzt angeht.
Ja, soll natürlich auch nicht heißen, natürlich, dass die Mannschaft sonst nicht auch alles gibt, aber es macht halt immer so den Eindruck, als ob da so ein, ja, wenn es nicht läuft, ist es auch egal. Und so macht es halt den Eindruck und das nimmt man als Fan dann immer sehr zähneknirschend wahr, weil man will ja auch, dass die Jungs sich auf dem Platz für den SV Meppen zerreißen. Und genau wenn das ist, dann nehmen wir halt auch eine Niederlage hin. Die ist zwar immer nicht schön, das ist klar. Aber ja, es gab halt viele Sachen, die deutlich besser geworden sind, gerade was Aufbauspiel und Passspiel und so angeht. Ballbesitzspiel für die kurze Phase, wo wir dann halt es spielen konnten. Nach der ersten roten Karte konnten wir es auch nicht mehr so richtig spielen. Da kannst du ja auch nicht mehr so richtig positionsgetreu spielen, weil du halt umstellen musst und so weiter. Deswegen, da ist man trotzdem immer noch besser gewesen als Duisburg in der ersten Halbzeit. Und jetzt kommt halt das schwerste Los auf uns zu. Vielleicht ist das gerade genau richtig, weil es erwartet ja keiner, dass wir da irgendwas holen. Man erwartet eigentlich nur, wie hoch verlieren wir denn mal wieder,
genau.
Ist jetzt die Frage. Und genau daraus kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen Stärke ziehen.
Vielleicht holt man sich den Push daher, genau.
Genau, und in Magdeburg haben wir noch nie ein Gegentor gekriegt. Ist auch nochmal so ein lustiger Fakt, dass wir da einfach nicht verlieren. Dafür gewinnen wir zu Hause halt nicht gegen Magdeburg. Und deswegen sollte es eigentlich easy sein, dass wir in Magdeburg eigentlich 1-0 gewinnen.
Da gehe ich jetzt auch mal stark von aus. Und da werden wir dann auch wieder etwas entspannter drüber reden beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Wie gesagt, da werden wir dann auch die beiden Frauenspiele
aufs Korn nehmen.
Aufs Korn nehmen, genau. Dann,
wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr vorspulen. Ich würde euch aber trotzdem gerne empfehlen, dass wenn ihr die Frauen nicht hört, dass ihr da einfach mal dran bleibt und vielleicht findet ihr es ja doch gut.
Genau.
Und guckt euch mal ein Spiel an. Und ja, genau. Aber wir hören uns nach Magdeburg wieder.
Dann war es das für heute, genau. Und bis zur nächsten Folge.
Tschö.
Auf Wiedersehen.